Einen wunderschönen guten Morgen. Das war jetzt sehr bewegend für mich, hier die vielen, vielen Mitarbeiter zu sehen und die Kinder. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele Kinder in der Gemeinde gibt, wenn die einmal so am Stück beieinander sind. Sieht man das erst. Wir haben jetzt gehört, einen Stammbaum. Der Elkanah hat einen Stammbaum. Und in der Bibel gibt es ganz viele Stammbäume. Das ist was ganz Wichtiges. Und ich habe mich oft gefragt, was soll das? Warum immer diese vielen endlosen Namenslisten? Aber das Interessante ist, im Nachdenken bin ich draufgekommen, so ein Stammbaum macht mich ein bisschen bescheiden und demütig. Ich bin nicht der erste Mensch, ich bin nicht der Einzige. Da sind ganz viele gestanden, die auch arbeiten, mitarbeiten, die was tun. Wir sind nur kleine Rädchen. Wir haben das Rad nicht erfunden. Vor uns gab es schon viele, die auch was gemacht haben, die ihr Leben gelebt haben. Und auf der anderen Seite, es muss auch weitergehen. Wir brauchen Kinder. Und wir haben diese Woche einen Elternabend gehabt bei unserer Jüngsten in der Volksschule und da hat eine Mutter gefragt, die hat so gesagt, könnte man nicht den Religionsunterricht an die Randzeiten, so erste oder letzte Stunde legen, weil ihr Sohn, der geht jetzt nicht mehr in der zweiten Klasse in Religionsunterricht, weil er ist ja auch nicht getauft und so und das ist ja sowas Anachronistisches und so weiter. Die Lehrerin hat dann gesagt, nee, das geht aus administrativen Gründen nicht, kann man nicht machen. Da hat sie sich richtig hineingesteigert und empört, ja, was das soll und das ändert sich überhaupt nichts, hat sie ein paar Mal gesagt, das ändert sich nichts. Und dieser immer noch dieser Religionsunterricht und das gehört ans Wochenende und was das soll, ja. Und die Lehrerin hat das ein bisschen abgeblockt, die blieb sehr, sehr gelassen und hat dann gesagt, das ist doch keine Zwangsbeglückung, hat die Frau gesagt. Er muss ja nicht gehen, er geht ja nicht einmal, das ist ja alles freiwillig. Ne? Ich glaube, da geht es um was viel Tieferes. Da geht es um zwei Dinge, die mir so da gekommen sind. Das eine ist, der Religionsunterricht, der zeigt Woche für Woche, da gibt's noch was, da gibt's noch was. Daran wollen wir nicht so erinnert werden dauernd, da gibt's noch was. Außer dem, was man so im Radio und im Fernsehen hört. Und das zweite ist, der Religionsunterricht in seiner Regelmäßigkeit, der hat was mit dem Fundament unseres Glaubens zu tun. Regelmäßig Bibel lesen, regelmäßig das Wort Gottes hören. Ich halte jetzt keinen Vortrag über die Sinnhaftigkeit und die Qualität des Religionsunterrichtes an sich, das ist ein anderes Thema. Aber gerade für uns, die jetzt Baptisten ja als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt sind, ist das Thema Religionsunterricht ein absolutes Thema. Und es ist eine ganz, ganz große Chance. Und wir werden jetzt sehen, ich werde noch ein bisschen über den Samuel auch ein paar Worte sagen. Das war ein wesentlicher Punkt von Samuel. Dieses ständige Lehren, Unterrichten und das Volk lehren. Gott liebt Kinder. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, weil Kinder lieben Geschichten, dass es in der Bibel so viele Geschichten gibt. Ich glaube, dass auch Erwachsene Geschichten lieben, also ich zumindest liebe Geschichten. Und Geschichten haben den Vorteil, dass man geistliche Wahrheiten, aber auch andere Wahrheiten oft viel einfacher und viel tiefer verständlich machen kann, als das mit Lehrsätzen und intellektuellen Vorträgen und so weiter überhaupt möglich ist. Und drum, unsere Kinder brauchen diese regelmäßigen Geschichten für eine gesunde seelische und geistliche Entwicklung und darum bin ich auch so dankbar über diese Kindergottesdienste. Heute habe ich mir auch für heute eine Geschichte ausgesucht, die Geschichte von Hannah. Es ist eine sehr, sehr bewegende und rührende Geschichte. Sie war die vermutlich erste Frau von zwei Frauen eines Mannes namens Elkanah. Sie wird zuerst genannt Hannah und Peninna. Vielleicht hat Elkanah die Peninna später geheiratet, weil die Hannah kinderlos geblieben ist, wie wir gehört haben. Sie war kinderlos, dadurch hat er vielleicht die Peninna geheiratet. Kinder waren damals die einzige Altersvorsorge und keine Kinder zu haben konnte ein echtes Problem werden. Kinder sind nebenbei bemerkt auch heute die einzige Altersvorsorge. Durch das Pensionssystem haben wir es nur geschafft, die individuelle Problematik der Kinderlosigkeit zu lösen. Also man ist, wenn man alleine kinderlos ist, im Alter nicht alleingelassen, weil es ein gesellschaftsweites System gibt, das einspringt. Aber wenn die ganze Gesellschaft keine Kinder kriegt, gibt es wieder ein Problem. Und dieses Problem sind wir gerade dabei aufzubauen, wenn wir nur 1,3 Kinder pro Frau haben. Sei ein bisschen angemerkt. Elkanah heißt, übersetzt, Gott hat ihn Besitz genommen. Gott hat ihn Besitz genommen. Und Elkanah war ein sehr frommer Mann, wie aus diesem Text herauskommt. Er hat seine religiösen Pflichten ernst genommen. So heißt es zum Beispiel, dass er jährlich zum Fest nach Silo gegangen ist. Dort war die Bundeslade. Und dort waren Hofni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Und damit kommt dieses kleine Familiendrama, das da um die Hanna oder den Elkanah sich abspielt, in einen großen Zusammenhang des Volkes Gottes. Und wie wir sehen werden, noch darüber hinaus. Es gibt hier einen Satz, der in der, ich habe ein bisschen nach der Luther-Übersetzung vorbereitet, noch etwas anders übersetzt ist als in der Elberfelder. Es heißt, Elkanah hatte Hanna lieb, obwohl sie keine Kinder hatte. Obwohl sie keine Kinder hatte. Das erschien offenbar dem Erzähler bemerkenswert. Eine Frau wurde besonders geehrt, je mehr Kinder sie hatte. Und vor allem Söhne. Also eine Frau mit vielen Söhnen. Ich denke an die Lea, die Frau vom Jakob, die dann irgendwann sagt, jetzt habe ich 6 Söhne geboren. Jetzt wird mein Mann endlich bei mir bleiben. Also das war so ganz was Wichtiges für die Frau. Und umgekehrt, eine Frau, die keine Kinder hatte, das war eine Schande. Das war ein wirkliches Problem damals. Und Hanna hat sehr darunter gelitten. Trotzdem aber heißt es hier, Elkanah hatte die Hanna lieb. Er liebt sie nicht wegen ihrer Leistung als Frau, wenn ich das einmal so sagen kann. Er liebt sie um ihrer selbst willen. Er liebt sie um ihrer selbst willen. Hanna heißt, wenn man das kann man übersetzen, heißt die Begnadete, die Begnadigte eigentlich. Die Gnade gefunden hat, obwohl sie ihre Leistung nicht gebracht hat. Und vielleicht erscheint das manchmal ein bisschen weit hergeholt, aber ich hatte einen Sommer Zeit, an dieser Predigt zu arbeiten. Und beim Bergsteigen habe ich dann immer wieder über diesen Text nachgedacht. Das geht ja so wunderbar, wenn man so dahin wandert. Und da ist mir aufgefallen, diese Parallele. Wir haben an den verlorenen Sohn denken müssen. Da gibt es den Verlorenen, den Jüngeren, der seine Leistung nicht bringt. Und es gibt den Älteren, der brav ist, immer zu Hause ist, alles macht. Und der Jüngere wird begnadigt, der kommt zurück und kriegt ein Fest. Und der Ältere ist eifersüchtig. Er hat immer alles getan und der Jüngere wird jetzt begnadigt, wird hervorgehoben. Und ich habe mich ein bisschen daran erinnert, dass die Peninna, ich meine, mir ist es nachvollziehbar, wahrscheinlich eifersüchtig ist. Es steht jetzt nicht direkt da, aber man kann es annehmen und das ist aus der Situation heraus absolut verständlich. Die Peninna ist eifersüchtig und sagt, ich habe die Kinder und er mag die Hanna. Sie ringt um die Liebe ihres Mannes. Und interessant ist dann auch, wir haben hier zwei Frauen und zwei ganz unterschiedliche Arten, mit dem Problem umzugehen. Nicht? Die Peninna, wahrscheinlich so eher extrovertiert, die nimmt ihren Kummer nicht und schluckt ihn nicht, sondern sie lässt das die Hanna spüren, so richtig. Während die Hanna schluckt das eher in sich hinein. Und sie geht, wie wir sehen werden, dann zu Gott. Ein Detail am Rande, es heißt hier besonders beim Fest, wenn sie in Silo waren, gibt es das Problem. Und das, glaube ich, kennen wir ja auch zu Genüge. Weihnachten, Urlaub, das sind die Zeiten, wo man sich so freuen soll, wo man entspannt, so Familienfeste und da brechen so richtig die Ehe- und Familienkonflikte aus. Alles das, was man so das Jahr über vielleicht so ein bisschen unter den Tisch kehren kann, das kommt dann so richtig massiv zutage. Die Anforderungen des Alltags lassen vielleicht nicht so die Zeit, aber bei den Festen, da geht's dann so richtig rund. Und die Situation eskaliert. Und je mehr Hanna weint, ich vermute, umso mehr versucht Elkanah sie zu trösten. Er gibt ihr ein besonderes Stück. Er will ihr zeigen, du bist mir was wert. Er geht so weit zu sagen, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Jetzt sitzen ein paar Ehemänner da, also Hand aufs Herz. Ich habe mich noch nie getraut, meine Frau sowas zu fragen. Ich will sie auch nicht in Verlegenheit bringen. Also, der Elkanah muss die Hanna wirklich lieb gehabt haben und er hat sie wirklich um sie gekümmert. Und je mehr das tut, umso eifersüchtiger wird möglicherweise Peninna und kränkt sie sehr, heißt hier. Sie kränkt und reizt die Hanna sehr. Und jetzt macht die Hanna etwas, sie läuft davon, sie hält es nicht mehr aus und sie geht zu Gott. Zu Gott zu gehen ist immer das Beste, was ein Mensch tun kann, nicht nur in Problemen, aber besonders dann. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, 5 Dinge sind mir aufgefallen, die sie so von sich aus tut, das hat sie sicher nicht reflektiert oder strategisch da irgendwie umgesetzt. 5 Dinge, um Gott zu bewegen. Sie fastet. Sie isst nichts mehr. Aus Kummer, aber sie fastet. Sie macht sich klein, sie ordnet sich unter. 3-mal sagt sie, die Magd, die Sklavin des Herrn. Wenn du deine Sklavin, Herr der Herrscher, wenn du deine Sklavin anschauen wirst, wenn du dich erbarmen wirst. Ich habe jetzt, wie wir dieses Lied gesungen haben, Who am I? Dieses Wer bin ich, dass ich überhaupt mit dir rede? Aber ich, deine Sklavin. Sie bittet als Drittes. Unser Ältester, also bei uns zu Hause muss man, wenn man was will, bitte sagen, sonst kriegt man gar nichts. Und unser Ältester hat es sehr schnell gelernt. Und dann war er noch sehr klein, hat er irgendwas wollen und wir haben Nein gesagt. Der war ganz entsetzt. Aber wieso? Ich habe bitte gesagt. Also, wenn man bitte sagt, dann muss man es bekommen, nicht? Also bitte ist so ein wirkliches Zauberwort mit 5 Buchstaben, nicht? Sie gelobt ein Gelübde. Sie gelobt ein Gelübde. Ich verspreche dir was, Gott. Ich schwöre dir was. Ich gelobe dir. Und sein Gelübde, das hat vielleicht ein bisschen was von einem Handel, aber ich glaube, im Gelübde steckt was ganz Tiefes drin. Ich zeige, ich bin bereit, einen Preis zu zahlen. Mir ist es so wichtig, dass ich dafür etwas zu zahlen bereit bin. Alles andere ist mir nicht so wichtig. Und als 5. sie lässt los. Sie sagt, Herr, gib mir nur einen Sohn. Ich will ihn gar nicht behalten, ich gebe ihn dir zurück. Aber gib ihn mir. Also gar nicht für mich, sondern für dich. Diese 5 Dinge, Fasten, sich klein machen, bitten, Gelübde und loslassen. Und ich frage mich, kann ein Mensch noch mehr tun, um Gott zu bewegen, zu versuchen? Dieses Gebet, über das ich viel nachgedacht habe in meinem Leben schon, das ist mir immer wieder wichtig geworden, wenn ich selbst Kummer und Probleme hatte in meinem Leben. Und ich habe sicher noch keine großen Probleme gehabt, aber die kleinen Probleme, die man hat, wenn man keine anderen hat, erscheinen einem ja groß genug. Und so habe ich immer wieder dieses Gebet auch schon, hat mich immer wieder ermutigt, vor Gott zu gehen. Und ich möchte 3 Dinge aus diesem Gebet herausholen, die, glaube ich, von uns wichtig oder von Bedeutung sein können. Das erste ist, Hannah entwickelt einen Willen. Sie entwickelt einen Willen. Sie entwickelt, was sie will. Ich bin überzeugt, das war nicht das erste Gebet. Sie hat sicher über die Jahre hin, das hat sich ja Jahre hingezogen, immer wieder gebetet, immer wieder. Aber hier ist es so zusammengefasst, so die Quintessenz aus all den Jahren. Sie entwickelt einen Willen. Vor allem bei den Kindern sieht man ja, wie das mit dem Willen ist. Ich war jetzt wieder einkaufen in einem Spielwarengeschäft. Kinder sehen ja so viel und sie wollen alles haben, das und das und das und alles gleichzeitig und jetzt, nicht? Das alles auf einmal. Aber was wollen sie wirklich? Was wollen wir wirklich? Und ich glaube, die Zeit trennt hier Spreu vom Weizen. Was ich nächstes Jahr, was ich in 5 Jahren noch will, das will ich vielleicht wirklich. Vieles, was ich heute will, ist morgen völlig uninteressant geworden. Was ist das, was ich wirklich will? Ich bin auch überzeugt, Gott will Menschen, die etwas wollen. Gott will Menschen, die etwas wollen. Er will keine so Marionetten oder Waschlappen, die so wie die Hühner hier ein Korn und da ein Korn. Gott will Menschen, die etwas wollen. Die nicht resignieren, die dranbleiben. Ich habe im Sommer eine Biografie gelesen von William Wilberforce. Der ist vielleicht nicht ganz so bekannt, leider, im deutschsprachigen Raum. Der gilt als der Mann, der die Sklaverei abgeschafft hat. Der hat sein Leben lang mit allem Einsatz und eisernem Willen gegen größte Widerstände daran gearbeitet, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Und 3 Tage vor seinem Tod, er hat das noch mitbekommen, kam der Parlamentsbeschluss im britischen Parlament, die Sklaverei wird abgeschafft. Er hat es noch erleben dürfen. Ein Leben lang dafür gekämpft. Ein Mann mit eisernem Willen, den er von Gott bekommen hat oder ja, mit dem er eben Gottes Wege gehen wollte. Zeit brauchen wir auch, und das sieht man, glaube ich, bei Hannah sehr gut, auch um reif zu werden für das Empfangen, nicht? Also das, was wir wollen, können wir ja wollen. Mein Sohn will jetzt alle hohen Berge der Welt besteigen. Aber ich glaube, er ist noch ein bisschen zu jung mit 12. Und das ist schwer, ihm so ein bisschen klar zu machen. Also da haben wir manchmal ein bisschen Konflikte deswegen. Der Wille ist gut, aber er muss sich auch entwickeln und wir müssen reif werden, um ihn umzusetzen. Das zweite ist, Hannah betet. Das heißt, sie wird aktiv. Beten, wer betet, der wird aktiv. Auch wenn viele Leute da vielleicht anderer Meinung sind. Aber beten ist Aktivität. In der Sache selbst kann ich nichts oder sehr wenig tun. Aber mit dem, was ich will, kann ich zu dem gehen, der es geben und tun kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende am Gebet. Ich stelle fest, ich erkenne und anerkenne, ich bin an eine Grenze gestoßen, da kann ich nicht weiter. Aber was ich tun kann, ist, dass ich zu dem gehe, der das, was ich will, auch tun kann. Der Leidensdruck führt sie letztlich heraus aus der Passivität ihres Leides. Und es gibt Menschen, die resignieren, das ist sehr, sehr schade, ich habe das eben vorhin auch gesagt, Willen entwickeln, auch das Gebet, das Bitten nicht locker lassen. Jesus hat uns einige Gleichnisse, einige Aufrufe gegeben, nicht locker zu lassen, dran zu bleiben. Und Aktivität des Bittens belebt, gibt Perspektive, Hoffnung. Ich weiß immer wieder, wenn ich sehr gerungen habe, gesagt habe, Gott, magst du nicht mir? Ich habe jahrelang gebraucht, bis ich endlich eine Frau gefunden habe, war ein großes Thema für mich. Und wenn ich dann dieses Gebet der Hanna gelesen habe und dann auf mich umgesetzt habe, bin ich jedes Mal getröstet und ermutigt weggegangen, habe Perspektive gehabt und Hoffnung. Das Dritte ist, wir haben gesagt, sie entwickelt einen Willen, sie wird aktiv. Sie entwickelt eine tiefe Beziehung zu Gott. Sie sagt hier, ich habe mein Herz ausgeschüttet. Das Herz ausgeschüttet. Das ist ein wunderschönes Bild. Da hat sich in den Jahren und Jahrzehnten so viel Kummer und Leid und auch Bitterkeit gegenüber Gott gesammelt. Und jetzt kommt das alles raus. Sie schüttet das aus. Und Gott ist groß genug, dass er diese Überschwemmung da aushält. Gott ist groß genug, dass er das alles sieht, aber auch mitträgt und aushält, dieses Who am I? Aber Gott liebt mich. Und ein Freund von mir hat es einmal so ausgedrückt, rückhaltlose Ehrlichkeit vor Gott. Rückhaltlose Ehrlichkeit vor Gott. Hier kommen alle Emotionen. Ich habe das immer wieder schon erlebt, im Gespräch mit Menschen kann ich gar nicht so eine Tiefe erreichen, wie das im Gebet mit Gott möglich ist. Und das schafft eine ganz tiefe Beziehung. Das heißt, hier Hanna betet lange und weint sehr. Sie kommt noch nicht heraus. Sie hat noch keine Zuversicht. Aber ich bin überzeugt, das ist ein Wendepunkt in ihrem Leben, dieses Gebet. Es ist dann Eli, der Priester, der sie herausholt und wie wir gehört haben, auf eine äußerst unpriesterliche Weise. Der hat ihr eine Zeit lang zugeschaut und sagt, du bist betrunken. Nicht? Das sind so richtig die Leute, wenn es einem eh schon schlecht geht, die einem dann noch so eine draufhauen. Nicht? Und besonders traurig ist das, wenn ein Priester das macht. Hat er keine Sensibilität, kann er sich nicht denken, dass Menschen, die ins Heiligtum gehen, vielleicht ein Problem haben. Nicht? Immerhin, als sie ihm dann aufklärt, gibt er ihr einen kurzen Zuspruch, ein ganz kurzer Vers, und ich finde, dass in dem Vers sehr, sehr viel drinnen steckt. Er sagt, geh hin mit Frieden, Frieden mit Gott, dieses Shalom. Es ist Friede, deine ganze Bitterkeit, Kummer, Leid, Not, Ärger, auf Zorn auf Gott, was alles sich da angesammelt hat. Du darfst wissen, Gott meint es nur gut mit dir. Es ist Friede. Und gerade wir als Christen nach Auferstehung und Kreuz Jesu Christi können das den Menschen zusagen. Es ist Friede. Von Gott her ist Friede. Du kannst Frieden machen mit Gott. Das Zweite ist, er gibt dir zwei Klarstellungen. Er sagt, der Gott Israels wird dir geben. Nicht irgendwer, nicht deine Frömmigkeit oder dein Gebet, auch nicht der Priester, auch nicht irgendein Götze oder was, sondern der Gott Israels, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Der wird dir geben. Und eine Klarstellung über Hanna. Du hast die Bitte an ihn gerichtet. Die Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Nicht irgendetwas, sondern zwischen dir und Gott ist eine Beziehung. Du willst was. Und das sagst du Gott und Gott gibt's dir. Dieses Miteinander, du und Gott, ihr habt ein geistliches Leben, ihr seid in Beziehung. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste am priesterlichen Dienst, dass wir Menschen mit Gott in Verbindung bringen, dass wir nicht zwischen Menschen und Gott stehen. Das ist ein völlig falsches Priesterverständnis. Im Alten Bund war das noch so, aber durch Jesus Christus, Christus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. Und wir haben diese Beziehung. Und das klingt hier bei Eli schon an. Die Bitte, die du an Gott gerichtet hast, wird er dir erfüllen. Und das ist das Dritte, die Verheißung. Im Alten Testament hatte der Priester wirklich noch die Aufgabe, Mittler zwischen Gott und Mensch zu sein. Und darum hat sein Wort ein besonderes Gewicht. Und Gott steht zu seiner Zusage und erfüllt auch diese Verheißung. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Ich habe das ein oder andere Mal auch schon Menschen gesagt, du, ich habe den Eindruck, da könnte was werden. Und musste dann feststellen, das eine oder andere Mal auch, dass das nicht immer so gekommen ist, wie ich mir das so vorgestellt habe. Also mit Verheißungen muss man vorsichtig sein. Aber Gott hat uns auch im Neuen Testament besonders sehr viele Verheißungen gemacht, die in der Bibel stehen. Und da können wir den Menschen auch vieles zusprechen. Es braucht beides, das Gebet der Hanna und den Zuspruch der Menschen. Zeigt sich immer wieder, zeigt sich bei der Hanna auch ganz deutlich. Sie kommt noch nicht in den Frieden, erst mit dem Zuspruch vom Eli. Bonhoeffer hat es einmal so ausgedrückt, Christus in mir ist schwach, aber der Christus im Bruder, das, was mir der Bruder zuspricht, der ist stark. Ja, die Geschichte hat, wie wir gehört, ein Happy End. Hanna gibt ihm, dem Buben, den Namen Samuel. Gott hat gehört. Und eigentlich könnten wir jetzt hier aufhören. Ich möchte aber noch ein bisschen tiefer gehen. Es gibt noch eine Geschichte oder es gibt noch etwas hinter der Geschichte. Dazu einen kurzen Blick auf Samuel. Samuel ist nämlich der, für den Hannah gebetet hat, dass er sein ganzes Leben lang Gott gehören soll. Wie schaut das nun aus, wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang Gott gehört? Jetzt müsste man weiterlesen, Grit hat schon gemeint, 20 Verse waren viel, also man hätte jetzt so 7 Kapitel lesen können, nicht? Wie schaut das aus? Er wächst schon sehr, sehr früh, nachdem sie ihn entwöhnt hat, bringt Hannah ihn zu Eli, wächst schon sehr früh bei Eli auf. Und da heißt es mit Hofni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, die sind dort. Und da hat das Priestertum im Alten Testament einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Geistlicher Bankrott ist angesagt. Die zwei sind, wenn man das liest, sie verachten die Opfer des Herrn, sie nehmen sich die Opfer und das, was die Menschen als ihr Heiligstes bringen zu Gott, das nehmen sie und machen mit dem, was sie wollen und nehmen das für sich. Und es sind noch einige weitere Dinge. Also es ist praktisch, es gab damals, das war umso schwerer, es gab keinen König und keinen Führer in Israel. Das heißt, die Priester waren zentrale Leitfiguren. Die waren so etwas wie die letzte Autorität, Richterautorität und so weiter. Und wenn der Kopf, nein, der Fisch am Kopf zu stinken beginnt, dann ist es ganz schlimm mit dem Fisch bestellt. Und in diese Zeit heißt es im 1. Samuel 3,1, es gab kaum noch Offenbarung. Und dann Berufungsgeschichte des Samuel. Der Herr, Gott der Herr, ruft den Samuel. Auch Samuel muss berufen werden. Er ist keine Marionette Gottes, obwohl Hannah ihn gegeben hat. Und Samuel antwortet mit Ja, er nimmt den Ruf an. Und im Vers 20 im 3. Kapitel lesen wir dann, ganz Israel, von Dan ganz im Norden bis Beersheba ganz im Süden, ganz Israel erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Also die anderen haben es auch erkannt. Nicht so er allein, sondern ganz Israel hat gesehen, der ist es, der ist Prophet des Herrn. Und im Vers 21 heißt, und der Herr offenbarte sich weiter zu Silo und das Wort des Herrn erging durch Samuel an ganz Israel. Und das spielt sich jahrzehntelang so ab. Zeit seines Lebens ergeht das Wort des Herrn durch Samuel an Israel. Und er hört nicht auf, für Israel zu beten und zu lehren. Und wir lesen dann nach einer Generation des Dienstes, 1. Samuel 7,2, wer das nachlesen will, und ganz Israel wendete sich zum Herrn. Ein fantastischer Dienst des Samuel, in wenigen Worten so zwischenhineingestreut, man überliest das geradezu. Ganz Israel wendete sich zum Herrn. Nebenbei salbt er dann noch zwei Könige, zuerst den Saul und schließlich den David. Und somit hat sein Leben Bedeutung bis heute, denn Jesus wird ja immer als der Sohn Davids bezeichnet. Auch Hannas Geschichte ist nicht ganz zu Ende. Sie kommt jährlich hinauf nach Silo und bringt dem Samuel ein neues Priestergewand. Das näht sie immer übers Jahr und ich denke, sie wird weiter für ihn gebetet haben in diesen Jahren. Und wenn man sich im 2. Kapitel anschaut, die Verse 20, 21, dann lesen wir, Gott schenkte der Hannah noch 3 Söhne und 2 Töchter für den einen, den sie ihm zurückgegeben hat. Gott lässt sich nichts schenken. Gott lässt sich nichts schenken. Wenn wir ihm etwas wirklich geben, dann gibt er es uns vielfach zurück. So, ich möchte ein paar Dinge noch aus dieser Geschichte herausarbeiten. Ich habe jetzt fast 3 Monate vorbereitet. Das ist sehr lang. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ich habe die letzten Wochen nur noch gekürzt. 4 Dinge erlaubt mir noch hier. Gott hat immer das Ganze im Blick. Hannah hat ihr Problem gesehen. Aber Gott hat darüber hinaus geschaut. Der Hannah ein Kind zu geben, war kein Problem. Aber es ging Gott um Israel. Wir haben gehört, Hofni und Pinhas. Das Priestertum war am Ende. Gott hat jemanden gebraucht, der das wieder in Ordnung bringt. Und Hannah hat gelernt, Gott gibt seine Gaben, dass wir sie weitergeben. Wir werden zum Gottes Segen für uns besteht darin, dass wir zum Segen für andere werden. Das ist der größte Segen, den es geben kann. Nicht, dass ich alles für mich behalte. Der Segen ist, dass ich das, was ich bekomme, weitergebe. Das ist der Segen, den Gott uns geben will. Geben ist seliger als nehmen. Das Zweite, in dieser Geschichte geht es ganz, ganz stark um Fruchtbarkeit. Es ist hochinteressant. Das erste Gebot Gottes, das erste Gebot ist nicht, ich bin der Herr, dein Gott und so weiter, sondern das erste Gebot ist, wenn wir Genesis, erstes Buch Mose aufschlagen, Kapitel 1, Vers 28, der Herr segnete den Menschen und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das ist das erste Gebot. Gleich am Anfang sagt Gott, gibt dem Gott dem Menschen einen Auftrag. Seid fruchtbar und füllet die Erde. Und interessanterweise, nach der Sintflut, als Gott mit Noah einen Neuanfang für die Menschheit macht, Genesis 9, Vers 2 ist das, glaube ich, nein, auch Vers 1, steht fast wortgleich die gleiche Aufforderung nochmal. Gott segnete sie, den Noah und seine Söhne, und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Fruchtbarkeit, leibliche Fruchtbarkeit, füllet die Erde. Und im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 15, lesen wir, Jesus sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Die neutestamentliche Fruchtbarkeit ist auch eine Aufforderung, aber vor allem ein Segen, ein Zuspruch Gottes an uns. Leibliche und geistliche Fruchtbarkeit. Leibliche Fruchtbarkeit, ich habe es heute schon erwähnt, nur durch Kinder geht die Menschheitsgeschichte weiter. Ohne Kinder gibt es keine Menschen mehr. In 50 Jahren, wenn wir keine Kinder hier haben, sitzen hier vielleicht noch ein paar uralte Leute und dann ist Schluss. Und geistlich, Gott hat sich gebunden an Menschen. Gott kommt normalerweise nicht so, weiß nicht, durch eine Wolke, das kam mal vor, irgendwann beim Auszug aus Ägypten oder sonst irgendwie in die Welt. Gott kommt fast ausschließlich durch Menschen in die Welt. Durch Menschen, die sich von ihm rufen lassen, die sich von ihm bewegen lassen und die sich von ihm, ja, hinaussenden lassen in die Welt. So kommt Gott durch die Welt. Und das ist die geistliche Fruchtbarkeit, die leibliche Fruchtbarkeit, dass es Menschen gibt, und die geistliche, dass sie von Gott gerufen werden, dass Gott in ihren Herzen lebt durch Jesus Christus und den Heiligen Geist. Und damit das, ja, eine dritte Sache möchte ich noch sagen. Für all jene Menschen, die vielleicht ein Problem mit sich tragen, schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Ich glaube, dass diese Geschichte eine sehr, sehr seelsorgerliche Geschichte ist. So habe ich sie selbst erlebt. Vielleicht, also Gott schreibt Geschichte durch ganz normale Menschen und den ganz normalen Alltag und vielleicht auch durch die speziellen Probleme. Vielleicht ist gerade mein Problem, das ich habe, das ich seit Jahren oder Jahrzehnten mit mir herumtrage, etwas, durch das Gott einen ganz besonderen Segen für andere bringen will. Und die Geschichte der Christenheit ist, glaube ich, voll mit solchen Geschichten, wo Menschen ein großes Problem hatten und am Rückblick ihres Lebens gesagt haben, und dieses Problem wurde zum ganz großen Segen durch Gottes Eingreifen, durch Gottes Hand. Und damit das aber so werden kann, dürfen wir und sollen wir bitten. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt hier in der Geschichte. Ich habe erwähnt, Johannes 15, Vers 15, ich habe bestimmt, sagt Jesus, dass ihr Frucht bringt. Und es heißt dann weiter, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Die Fruchtbarkeit ist etwas, um die wir bitten sollen. Wir können sie nicht machen, wir können unseren Beitrag leisten, aber ob Fruchtbarkeit draus wird, von mir aus, ob der Kindergottesdienst hier auch ein Segen wird für die Kinder, ob die Predigt, die ich heute predige, in eure Herzen geht oder schöne Worte sind, wo man dann sagt, ja, der Wolfgang, der kann reden, ja. Das macht den Unterschied, ob wir den Vater bitten um Fruchtbarkeit. Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bitten. Und bei der Hanna war es die eigene Not. Und Jesus Christus zeigt uns etwas Neues, glaube ich, im Neuen Testament. Das heißt Nächstenliebe. Er legt uns die Nöte anderer ans Herz. Die Nöte anderer legt er uns als Herz, dass wir sie zu eigenen machen und für die Nöte anderer bitten. Nicht mehr nur noch für die eigenen, sondern auch für die der anderen. Und ich frage, lassen wir uns auch so einsetzen als Einzelner? Das ist immer wieder eine Frage an uns. Auch an, muss ich mir immer wieder selber stellen. Als Gemeinde, beten wir als Gemeinde für die Nöte der Welt, für die Nöte unseres Landes, unserer Gesellschaft? Bitten wir darum, dass wir die Frucht bringen als Einzelne, als Gemeinde, als Gemeinschaft? Die Frucht, die der Herr, die Gott ja längst bringen will. Es ist ja nicht so, das haben wir auch bei der Hanna gesehen, es ist ja nicht so, dass sie jetzt ein Kind will und Gott überlegt sich's. Gott hatte ja schon Israel im Blick. Er hat jemanden gesucht, durch den er Israel retten kann. Und er fand eine Frau, die betet. Und lassen wir uns hineinnehmen in das, dass die Frucht des Geistes, im Galaterbrief steht das so schön im 5. Kapitel, Vers 22, 23, die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Langmut und so weiter. Wenn das hier sichtbar wird, ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht sichtbar ist, um Gottes Willen, ja, aber immer wieder neu sind wir gerufen. Und dann werden die Menschen sagen, Mensch, die haben hier was. Was haben die? Und Menschen kommen zum Glauben, weil sie sagen, diesem Gott will ich auch gehören. Und Lebensgeschichten kommen in Ordnung. Kaputte Beziehungen, die vertragte Situationen kommen in Ordnung, wenn Menschen zum Glauben kommen. Beziehungen. Wir haben eine Botschaft, die die Welt verändert hat. Glauben wir und bitten wir, dass diese Botschaft auch heute, jetzt hier in unserem Bezirk, in unserem Land die Welt verändern wird. Wir wollen in 2 Wochen hier den Bezirk einmal so ein bisschen Leute im Bezirk einladen. Nicht nur im kleinen Kreis, in die Gesellschaft hinein. Ich habe das von William Wilberforce erwähnt. Die Christen damals, die in dieser Bewegung, evangelikalen Bewegung standen, die haben gelernt oder gesagt, unser Glaube muss die Gesellschaft berühren, verändern. Es kann nicht weitergehen, so viel Ungerechtigkeit. Wir haben einen Wachstumswahn bei uns. Und ich glaube, dass dieser Wachstumswahn letztlich nichts anderes ist, als dieses Spüren des Menschen. Wir brauchen Fruchtbarkeit. Aber es ist pervertiert, es ist in völlig falsche Richtung gelenkt. Wachstum soll nicht in Geld oder im Haben sein, sondern in geistlicher Tiefe, in Liebe, in Güte, in Freundlichkeit. Bitten wir darum wie Hannah? Es beginnt in unserer Geschichte mit Bitte einer Frau um einen Sohn. Aber es geht Gott um die Rettung seines Volkes. Und das gelingt ihm durch Samuel. Und unser Gebet entscheidet mit über die Zukunft und Rettung Einzelner und von unserer Gesellschaft. Was wir heute beten und bitten, wird morgen Auswirkungen haben. Und was wir heute nicht beten und bitten, wird morgen keine Auswirkungen haben. Amen.